Ja, danke schön, lieber Daniel. Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Gemeinde. Es ist wunderschön, so ein volles Haus zu sehen. Und trotz dieser Jahreszeit, trotzdem, dass wir im Moment vielleicht nicht so happy sind über das Wetter, das kann sein, also mir geht es zumindest so. Deswegen spreche ich auch über Finsternis und Licht. Und das ist so eine Scheidegeschichte, wo der Tag abnimmt und die Nacht zunimmt. Das ist etwas, was mich immer wieder jedes Jahr neu einholt. Und ich möchte mich aber trotzdem ausstrecken an dem, dass Gott hineinschaut und sagt, okay, es wird sich ändern. Also nach November kommen dann schon die Hoffnung, dass die Tage langsam wieder länger werden. Ist zwar noch nicht so, aber allein das Wissen, dass das geschieht, das gefällt mir unheimlich gut. Ja, diese Novemberzeit oder diese Jahreszeit ist manchmal natürlich auch verbunden mit etwas depressiven Gedanken. Manche haben da so eine November, wie soll ich sagen, Depression. Aber das möchte ich nicht lächerlich machen. Es macht was mit uns. Und deswegen Finsternis, ich glaube nicht, dass wir uns richtig wohlfühlen, wenn es lang finster ist, sondern wir brauchen Licht, so wie jede Pflanze da draußen vom Licht lebt und dieses Licht als lebensnotwendig braucht, so auch wir in diesem Fall. Es gibt keine andere Jahreszeit, denke ich, wo so viel spiritistische und okkulte Treffen stattfinden wie in dieser Zeit. Und ich möchte etwas hineinsprechen, rückblickend auf den 31.10. Wisst ihr, was da alles geschieht oder drumherum geschehen ist jetzt? Der 31.10. liegt schon hinter uns. Und es ist spannend, als ich darüber nachdachte und mir so bewusst wurde, mit wem wir alles gemeinsam quasi, also in Anführungszeichen, feiern, ging mir schon ein kalter Schauer über den Rücken, muss ich sagen. Mir ist das nicht so bewusst gewesen und ich möchte dieses Bewusstsein ganz kurz in euch wecken. Das ist nicht der Hauptteil der Predigt heute. Reformationstag, 31.10., wir wissen das alle, die Kirche hat diesen Luther hochgehalten und natürlich auch mit Recht, er hat diese Reformation der evangelischen Kirche eingeleitet, auf der Burg Wittenberg und hat dort tatsächlich dieses Neuland betreten. Aus dieser Reformation ist die protestantische, die evangelische Kirche und deren Gemeinschaften entstanden. Dann ist aller Heiligen, dann aller Seelen und so weiter. Es gibt so viel. Und wo ich richtig einsteigen möchte, ist das, was aber auch noch geschieht. Und zwar, die Hexen feiern am 31. ihren Neujahrstag. Und die Satanskirche feiert an diesem 31. ihren höchsten Feiertag des Jahres. Also, mir geht es nicht gut, wenn ich da so mit den Dingen mich beschäftige. Aber es ist Realität, das ist so. Man feiert Rituale mit Fruchtbarkeits- Tieropfern und sonstigen Riten verbunden mit schwarzer Magie. Und diese schwarze Magie, die ist praktiziert. Und es gibt natürlich nicht nur schwarze, sondern auch weiße Magie. Und woher kommt sie? Diese Magie, schwarz oder weiß, egal, kommt nicht von Gott, sondern kommt von dem Bösen. Auf das will ich alles nicht besonders eingehen, sondern mir ist etwas vor Augen und ich möchte auch gern die Bibel hier sprechen lassen. Paulus spricht im 1. Korinther im Kapitel 10 in besonderer Weise hier hinein zu den Menschen, die Gott nachfolgen. Und er spricht sich aus gegen jede Art von Götzendienst, jede Art. Und mein Augenmerk möchte ich ganz kurz auf eine Art legen, und zwar, wir feiern am 31. auch Halloween. Halloween, ja, was ist da geschehen? Also ursprünglich war es ein heidnisches Fest, wo die Kelten in Irland gefeiert haben. Der 31. Oktober war auch das Ende des keltischen Jahres und somit quasi eine Silvesterfeier, wenn man so will. Und zwar eine Silvesterfeier der Heiden. Man glaubte, dass der Abstand der Welt zu den Toten gering war, dünn war, so wie ein Netz, durchlässig. Und somit das Böse Zugang hat zu den Menschen, zu den Lebenden. Und tatsächlich ist es auch so vorgekommen, beziehungsweise praktiziert worden, dass Geister der Vorfahren gerufen wurde aus der Finsternis raus, aus dem Totenreich raus, so quasi, um den Lebenden zu dienen. Wir selbst haben hier Asiaten und ganz am Anfang war eine Asiatin mit dabei, die hat genau das praktiziert. Sie wusste sich nicht zu helfen in ihrem Alltag und hat ihren Vater, der verstorben war, angerufen, komm und hilf mir. Und tatsächlich, das ist geschehen. Ihr Vater als Geist ist jede Nacht pünktlich aufgetreten und hat sie besucht. Am Anfang war das für sie ganz nett, weil sie einfach mal wieder ihren Vater gesehen hat. Aber das ist finster. Das ist nicht von Gott, dass wir die toten Geister anrufen. Und sie hat nach kurzer Zeit schwer darunter gelitten, weil sie Schlafstörungen hatte, ständig Schlafstörungen und nicht zurechtkam mit dem. Wir haben sie dann gefragt, was los ist, und sie hat es dann berichtet. Ja? Und im asiatischen Bereich ist es wahrscheinlich mehr Kult als bei uns, diese toten Geister anzurufen. Und dann haben wir für sie gebetet. Wir haben gebetet, sie frei gebetet. Und das ist tatsächlich passiert. Sie hat Buße getan, hat geweint, ist zerbrochen vor Gott und hat gesagt, ja, sie will loslassen. Und sie wurde frei. Sie wurde frei. Die hat ab sofort keinen Besuch mehr empfangen. Keinen Besuch. Sie konnte durchschlafen und fröhlich ihren Weg ziehen. Dem Gott der Toten wurden viele Opfer gebracht. Dabei gingen die heidnischen Priester, also die Druiden, recht taff vor. Das heißt, sie sind rausgegangen, sind von Haus zu Haus gegangen und haben Familien bedrängt, ein Kind zu opfern. Und wenn die Familien, die haben das sicherlich mitgegeben, und um die Familie selber sich schützen zu können, haben sie Kürbisse ausgehöhlt oder Rüben ausgehöhlt, was sie auch alles hatten, ein Licht reingestellt, mit hässlichen Fratzen versehen. Weshalb? Weshalb macht man das? Sie haben es gemacht, um die toten Geister eben von sich fernzuhalten. Etwas Widerliches quasi entgegensitzen. Und das ist etwas, was bei uns auch geschieht. Halloween ist die Kurzform von All Hallows Eve, dem Abend vor Heiligabend, vor Allerheiligen. Trotz dieser Ableitung hat der Begriff Halloween nichts mit dem Christen zu tun und mit dem Christentum auch nicht. Für mich ist es eine furchtbare Nacht, was da geschieht. Und wisst ihr, wer profitiert von Halloween? Das ist nicht der Spaßfaktor bei den Menschen, sondern das ist die satanische Kirche, der Satankult, der profitiert. Weil wir offensichtlich bereit sind, das so spaßig aufzufassen, dass wir selbst mit unseren Kindern dieses Halloween feiern. Wir gehen mit kleinsten Kindern, auch Christen, sehe ich so, mit ihren Kindern von Haus zu Haus und verlangen von denjenigen Süßes oder es gibt Saures. Und das ist eine spielerische Art, aber unheimlich gefährlich. Also ich sage es von meiner Warte aus. Ich gehe deswegen darauf ein, weil es offensichtlich kein Spaß ist. Es ist kein Spaß. Wir öffnen dadurch Türen der Finsternis. Und ihr Lieben, das soll ein Appell sein. Das soll keine Angstmache sein für euch oder für irgendjemand, der das jetzt praktiziert hat oder sonst irgendwas. Wir haben gehört, dass wir einen großen, herrlichen Gott haben und dass wir zum König kommen können. Und dieser König setzt uns frei, auch von solchen Dingen, wenn wir da Fehler gemacht haben. Ja, dieser eindringliche Appell, wie gesagt, keine Angstmache, weil Wenn ich die gruseligen Bilder sehe, die Kinder haben, also meine Enkel, genügend Angst vor diesen Bildern, die möchten das nicht. Die fragen mich, warum sieht es so hässlich aus und so weiter. Was ist das? Und ja, wir müssen uns das nicht anzünden, diesen Schuh. Wir öffnen Türen in der Finsternis. Und deswegen dieser Appell, seid hellhörig an der Stelle, habt keine Gemeinschaft mit der Finsternis und seid wachsam. Jetzt lassen wir die Bibel sprechen, das ist der bessere Teil von der ganzen Geschichte. Was sagt die Bibel dazu? Paulus spricht im Korinther- und Epheserbrief sehr eindringlich zu den Menschen, wohl wissend um diese finstere Macht, die uns Menschen mit List und spaßigen Praktiken zu verführen versucht. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 steht: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Macht der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Punkt. In 1. Korinther Kapitel 10, das haben wir kürzlich bei uns im Hauskreis durchgemacht, da spricht Paulus in besonderer Weise hinein und sagt: Ich möchte nicht, und das ist eine herzliche Bitte, ich, Paulus, möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Ich möchte nicht. Ja, weil er weiß, was geschieht. In 2. Korinther 6, Vers 14 steht: Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen, die Gott nicht kennen und eben in dieser Finsternis noch leben. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Gerechtigkeit, das sind Kinder Gottes, die durch Jesus Christus gerettet, geheilt und erlöst sind und gerecht gesprochen sind. Ja, ihr seid gerecht gesprochen und die Finsternis ist nicht gerecht gesprochen. Wie kann das Licht oder wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit der Finsternis zusammentun? Und Gesetzlosigkeit sehen wir genügend, wirklich genügend in dieser Welt. Es ist der Hammer, was passiert. Ja, ich möchte da nicht näher eingehen. Ja, wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Hey, es geht nicht. Es geht nicht. Finsternis und Licht haben keine Gemeinschaft. Am Anfang, als Gott diese Welt geschaffen hat, schwebte der Geist Gottes über dem Wasser. Es war finster hier. Und Gott sprach, es werde Licht. Und er hat dieses natürliche Licht hineingesprochen. Und was hat er dann gemacht? Als das Licht da war, hat er es getrennt von der Finsternis. Er trennte Tag und Nacht. Und das ist bis heute noch so. Und ich bin überzeugt, dass wir als Christen genauso getrennt werden müssen, innerlich von unserem inneren Menschen. Der Licht ist, dass wir getrennt werden von unserem alten Menschen, der Finsternis ist. Ja? Das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt. Wo können wir in der Welt von den vielen falschen Informationen, heute spricht man ja nicht mehr falsche Informationen aus, heute spricht man von Fake News, und ich habe gehört, also oder ein Bericht, wahrscheinlich auch eine Fake News, dass der Präsident aus Amerika ein Beherrscher von Fake News ist und viele, viele Tausend schon in die Welt gesetzt hat. Und was soll das bringen? Wir brauchen hier wirklich diese Orientierung. Die Orientierung, die uns die Welt nicht geben kann. Und wo haben wir Orientierung? Wo? Wir haben sie tatsächlich in dem Buch der Bibel. Das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes, das macht uns lebendig. Das macht klar, was richtig und falsch ist. Die Bibel spricht eindeutig und klar, unheimlich klar. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und das Fundament unseres Glaubens. Auf das können wir uns stellen, auf das können wir bauen. Da können wir unsere Antworten finden für uns und unsere Umgebung. Und das Wort Gottes fordert uns eindeutig auf, im Licht zu wandeln. Der Apostel Johannes hat zwei Absichten in seinem ersten Brief an die Gemeinde der Gläubigen, also an 1. Johannesbrief, falsche Glaubenslehren und Moralvorstellungen aufzudecken. Das heißt, er sieht diese Welt, er sieht, was geschieht, er sieht die Irrlehrer, er sieht die Irrlehren, die da sind, und wie kann er es aufdecken mit dem, was er aus dem Wort Gottes weiß und vom Herrn empfangen hat. Und zweitens, die Kinder Gottes zu einem Leben in Reinheit und Freundschaft mit Gott zu führen. Das sind zwei Bereiche, zwei Inhalte, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Und ich lese mal ein paar Bibelstellen aus 1. Johannes 1, Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Hey, nicht, also sind ja Atome und Lichtmoleküle, und nicht ein geringstes Molekül von Licht, von Finsternis wird bei Gott zu finden sein. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Auf diesen Vers möchte ich nachher noch etwas näher eingehen. 1. Johannes 2, Vers 9. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, muss ich sagen. Und das habe ich bereinigt dürfen und können. Und ich bin so froh und dankbar, dass das geschehen ist. Dass ich gegen etwas, gegen jemand was hatte, und es hat mich nicht in Freiheit geführt, sondern in Gefangenschaft. Und daraus kann man rauskommen. Epheser 5, Vers 8. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Wir sind geboren in der Finsternis. Jeder Einzelne ist geboren in der Finsternis. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns rauszuführen aus dieser Finsternis hinein in das Licht unseres Vaters. Liebe Geschwister, zwei große Mächte kämpfen in dieser Welt gegeneinander, und die sind einfach im Streit. Man kann jeden Tag in den Nachrichten hören, was da für ein Kampf stattfindet. Der Apostel Johannes beschreibt beiden Mächten etwas Besonderes zu. Und das sind wie Gegensatzpaare. Das heißt, wie Licht einerseits, auf der anderen Seite Finsternis. Im Licht, Gott selbst ist Licht. Bei der Finsternis, Teufel ist Finsternis. Gott steht für Ehrlichkeit. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Licht steht für Wahrheit. Finsternis steht für Irrtum. Licht steht für Herrlichkeit. Finsternis stellt die Sünde dar. Das Licht offenbart Weisheit und Erkenntnis durch unseren Heiligen Geist. Die Finsternis hält uns in Unwissenheit und Irrlehren gefangen. Wenn wir draußen mit Menschen reden, die Gott noch nicht kennen, was passiert? Sie halten an dem fest, halten das hoch, was sie als besonderes Wissen kennen, ja, aus ihrem Umfeld, aus der Finsternis raus. Und die geistlichen Dinge können nur geistlich beurteilt werden, das wissen wir. Von Natur aus sind wir alle unter der Herrschaft, wie gesagt, der Finsternis geboren. Somit kann der natürliche Mensch die geistlichen Dinge nicht beurteilen. Es ist unmöglich. Er wird es nicht begreifen. Wenn wir ihm das was erzählen von der Bibel, von Jesus, von Gott, wird das nicht begreifen, außer er sei erfasst von der Liebe Gottes. Und sobald nun der Heilige Geist auf der Lichtseite durch die Gnade und das Licht Gottes anfängt, die Menschenseele zu berühren und an ihr zu arbeiten, gibt es eine gewaltige Veränderung. Und diese Veränderung, die habt ihr erlebt. Und wer sie noch nicht erlebt hat, dem rufe ich zu. Ja, mach dein Herz weit auf, damit du es wirklich erleben kannst. Der Mensch versteht plötzlich seine Sünde, ihm wird alles offenbar, ihm wird alles gezeigt. Er möchte sie loswerden, er sucht Hilfe bei Jesus, weil er erkennt, dass Jesus der lebendige Sohn Gottes ist. Er ist im Licht, er glaubt, er fühlt und er ist befreit. Er ist befreit von Angst, von all dem, was Satan in ihm kaputt gemacht hat. Er erkennt die Wahrheit. Gott hat ihn ans Licht gebracht. Und jetzt, was ist? Er sieht völlig klar. Er sieht das lebendige Angesicht Gottes. Er schaut auf Jesus. Er schaut in die Augen unseres Herrn und lässt sich von den Augen unseres Herrn leiten. Der fleischliche Verstand, der noch in der Schuld und in der Sünde lebt, kann dies alles nicht erkennen. Die Herrlichkeit Gottes nicht begreifen. Und alles ist ihm wie durch einen Nebel verhüllt. Er kann es nicht erkennen. Und ich möchte euch sagen, es nutzt dem Menschen nichts, wenn er das Licht nur im Verstand aufnimmt. Wir können eine tolle Lehrmeinung haben und ein starkes Glaubensbekenntnis aussprechen, so dass alle um dich herum beeindruckt sind von dem, was du sagst. Und trotzdem können wir nicht im vollen Licht sein. Das geschieht. Das heißt für mich persönlich, wenn mein Verstand und meine Gedanken nicht vom Licht durchdrungen sind, ist alles, was ich sage, nutzlos und führt eigentlich nicht zur Befreiung und ist unglaubwürdig. Dann sind meine Worte ohne Kraft. Johannes 1, Vers 7, also aus dem Johannesevangelium steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Hey, und das macht unsere Gemeinschaft aus. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Aber zuerst, mit wem sind wir verbunden? Zuerst bist du mit dem Herrn, mit Gott verbunden. Wenn wir im Licht Gottes wandeln, sind wir zuallererst mit Gott verbunden. Und hey, ist das nicht etwas Besonderes zu wissen? Gott ist mir nahe. Gott liebt mich von ganzem Herzen. Er nimmt mich an die Hand. Ich bin verbunden mit ihm. Absolut verbunden. Das ist mehr als ein Finger an der Hand. Also das ist eine feste, zuverlässige, sichere Verbindung. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde und von aller Schuld. Mit diesen Worten redet Apostel Johannes zu den Menschen, die in einer festen Beziehung zum Vater und zum Sohn stehen. Ihr wisst, oder viele wissen, dass ich Enkel habe. Zwei davon wohnen bei mir zu Hause und ich habe mit ihnen begonnen, nachdem ich das Buch wieder entdeckt habe. Manchmal ist es ganz gut, wenn man so durch das Bücherregal mal guckt, was da alles Sinnvolles noch drin ist oder wieder entdecken darf. Ich lese Nicht wie bei Räubers. Kennt das jemand, dieses Buch? Nicht wie bei Räubers. Ah ja, wunderbar. Also es ist eine Geschichte vorweg, wo es um den König geht, um den Vater im Himmel, der zu den Menschen gekommen ist durch Jesus Christus und der Menschen heute noch errettet und zu sich zieht. Und meine Enkel sind begeistert, wirklich begeistert von dem Buch und ich habe das auf Sparflamme gehalten. Da gibt es immer ein Erlebnis. Ich glaube, es gibt vielleicht 10 Erlebnisse. Wir sind jetzt beim 4. Erlebnis angekommen. Es sind immer solche Kurzgeschichten. Und die kommen auf mich zu. Jeden Tag gibt es eine Geschichte. Und sagen, liest du heute wieder? Ja, die sind begeistert von dem Tom, der Räuberjunge. So heißt der Räuberjunge, hat bei den Räubers gelebt, wird beschrieben, dass das, kann man sich wahrscheinlich noch vorstellen, wie das zuging bei den Räubers, also wie in der tiefsten Finsternis. Ein Stechen, ein Hauen, ein Prügeln, ein Neid, eine Eifersucht, ein Klauen, ein, ach was weiß ich was alles. Auf jeden Fall, dieser Junge wurde herausgeholt aus dieser Familie durch unseren Vater im Himmel. Dieser König kam und hat ihn rausgeholt. Und jetzt lebt der beim König. Und was ist mit diesem Jungen geschehen? Er ist angekommen im Königsschloss und hat gesehen, wie viel Licht da zu sehen ist. Wie viel Schönheit, welche Sauberkeit. Und dass er eine ganz dunkle Haut hat und die dort leben alle schön weiß und hell gekleidet und saubere Kleider, keine Flecken drauf haben und so weiter. Und er wurde gewaschen, gereinigt, er hat neue Kleider bekommen und steht dann vor dem Spiegel und sieht, wow, so eine schöne weiße Haut habe ich. So ein schönes weißes Kleid und freut sich, weil der Vater ihn immer wieder auf seinen Schoß holt. Immer und immer wieder. Dieser Junge wurde echt aufgenommen und wandelt nun im Licht des Königs selbst. Und das Lied vorher hat mich begeistert. Danke, Lea. Das Lied, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Wer kann das sagen? Wer kann da mitjubeln? Wer kann da die Hand heben? Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und der hat wirklich dieses tiefe Verlangen, immer beim Vater zu sein, immer in der Liebe Gottes unterwegs zu sein, immer von dem empfangen zu können, von dem Licht, das der Vater, das der König ausstrahlt. Ja, in seinem Haus ist Platz für mich. Und für euch, für mich auch, danke. So wie dieser können wir nur im Licht wandeln, wenn wir auch Kinder des Lichts sind. So haben wir es vorher gehört und Freude in der Gegenwart Gottes erleben. Wenn du das erkannt hast, du willst keinen Millimeter mehr zurück, aber nicht eine Nuance. Du willst auch keinen Tag mehr zurück in das Vergangene, sondern du hechtelst nach dem hin, was vor dir liegt, was noch zu erwarten ist, was an Schönheit auf dich zukommt. Ja, bereits leichte Berührungen mit der Finsternis schaffen Unannehmlichkeiten in uns. Also mir geht es so. Spätestens dann, wenn ein Krümel bei mir im Magen spürbar ist, muss ich reflektieren, hey, wo hast du dich bewegt und was ist vielleicht nicht in Ordnung. Ich kann jederzeit umkehren und wenn ich es dann weiß, fliehe ich. Ich fliehe vor der Finsternis und hau ab, richtig, ich hau ab und fliehe zu meinem Vater, zum Herrn Jesus Christus wieder zurück. Ja, wie Kinder, die können ja auch plötzlich umdrehen, wenn sie was erschreckt und dann zum Vater oder zu der Mutter in dem Fall zurückrennen, ja. Deshalb lasst uns fest und dauerhaft in diesem Licht wandeln, damit wir nicht mal in die Nähe der Finsternis kommen. In Johannes Evangelium 8, Vers 12 spricht Jesus folgende Zusage aus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Er wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jeden Tag, in jedem Schlaf, in jeder Situation wirst du das Licht des Lebens haben. Im Licht wandeln heißt, in der Wahrheit bleiben. Das ist auch eine Grundlage für die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist auch die Grundlage, wie wir gemeinsam leben wollen. Wir wollen in der Wahrheit Gottes leben. Wir wollen ehrlich und wahrhaftig und authentisch miteinander umgehen. Und wenn einem was nicht passt oder wenn ich jemand beleidigt habe, dann soll, und da möchte ich Mut zusprechen, derjenige sofort, wenn ich es war, zu mir kommen und sagen, hey, das ist bei mir so und so angekommen, das hat mir wehgetan. Und dann habe ich die Chance, ja, um Vergebung zu bitten. Das schützt uns vor jeder Spaltung. Man ist transparent und weiß, wo man miteinander dran ist. Und das Schöne ist, man kann einander vertrauen. Man muss nicht so quasi immer hinterm Gebüsch suchen, ist da noch eine Waffe, eine heimliche Waffe versteckt oder hat er noch was im Schild, das noch mir schaden möchte oder was auch immer. Was weckt denn immer wieder unser Misstrauen? Das Misstrauen kommt nicht von Gott. Da möchte jemand Misstrauen sehen, Misstrauen hinein fließen lassen, um eben diese Gemeinschaft, diese wunderbare Gemeinschaft zu stören. Jeder Gehorsam gegenüber dem Wort, jede Unehrlichkeit, jede Lieblosigkeit schafft Misstrauen unter uns. Wenn wir das zulassen, und ich muss mich selber immer wieder prüfen, immer und immer wieder prüfen. Wenn ein Gedanke kommt und das auf eine Person bezogen ist, muss ich sagen, ist das ein guter Gedanke, ist das ein schlechter Gedanke? Denn das wahre Licht in der Kraft des Evangeliums zeigt sich auch nach außen. Das heißt, das ist nicht nur in uns, sondern das hat Auswirkungen, das ist prägend für unser Umfeld, sei es in der Familie zu Hause, sei es in unserem Arbeitsfeld, sei es in, vielleicht sogar an der Kasse, im Supermarkt. Überall zeigt sich das. Das Licht in unserem neuen Leben ist alltagstauglich. Also das ist richtig zum Anwenden. Das ist richtig zum Gebrauchen. Und dieses Licht bricht sich Bahn. Wenn ich mich selbst betrachte und sage, ich bin im Licht und keiner sieht es, dieses Licht, dann muss ich mich schon hinterfragen. Ist meine Vorstellung von dem, was ich sage, ist das richtig? Bin ich wirklich im Licht? Bin ich wirklich da im Licht? Und da interessiert es nicht. Wenn es keine Auswirkungen hat, dann möchte ich für mich sagen, Karl, dann bist du irgendwo falsch. Da liegst du irgendwo falsch. Lass dich neu ausrichten. Lass dich neu füllen mit diesem Licht, damit dieses Licht wirklich zur Geltung kommt. Wir sollen das Licht leuchten lassen. Wir kennen das alle. In dieser Jahreszeit werden viele Lichter angezündet. Auch an Weihnachten werden viele Lichter angezündet. Und diese Kerzen, dieser Kerzenschein ist hervorragend, wenn es ganz zimmerdunkel ist und wir zünden eine Kerze an und die strahlt in jede Richtung. Herrlich, wunderbar. Da geht mein Herz auf, weil genau das ist das, was Jesus getan hat. Er kam als Licht in diese finstere Welt und hat dieses Licht angezündet. Ein Gotteskind, das im Licht wandelt, wird ebenfalls nach allen Richtungen leuchten. So wie Lea. Ja, da darf sich einfach jedes Gotteskind seinen Namen einsetzen. Ja, und was geschieht mit diesem Licht? Da willst du Gemeinschaft haben. Du willst es umarmen. Du willst es berühren. Du willst nah sein diesem Licht. Deswegen nehme ich dich immer in den Arm. Wandeln im Licht und Gemeinschaft miteinander zu haben, geschieht nur in Verbindung mit der Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Und das haben wir erlebt und werden wir auch immer wieder erleben müssen und dürfen. Das Blut unseres Herrn reinigt uns von aller Sünde und Schuld. Das haben wir schon erfahren, da können wir berichten, da kann man erzählen davon, was unser Leben an Reinheit erfahren hat durch die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Ich denke, dass dies geschieht aus zweierlei Gründen. Das ist wichtig. Erstens sehen wir dadurch, dass Christen, die im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, also in der Heiligung stehen, in dem Prozess der Heiligung stehen, immer noch Reinigung brauchen. Also wir sind noch nicht vollkommen. Wir brauchen selbst als Christen immer noch Reinigung, damit unsere Heiligung zunimmt. Und das sind wir auch schon beim Punkt 2. Hier zeigt uns der Apostel durch den Weg der Reinigung, zur vollen Reinigung, was es dann vollends heißt, eine volle Heiligung zu erleben. Und für diese Reinigung, da ist wiederum die Gemeinschaft auch zuständig. Weil in der Gemeinschaft untereinander gibt es ein Reinigungsmittel, das ist wie Scheuermilch. Und Scheuermilch kennen wir vom Herd oder Herdplatte, da nimmt schon einiges weg. Also Verkrustungen, die uns anhaften, wo wir, mit denen wir leben. Manche Christen kennen diese Verkrustungen besser als wir selbst. Naja, also so geht es mir. Und diese Verkrustungen können wir in der Gemeinschaft lösen. Eisen schleift Eisen, heißt es an anderer Stelle. Und das ist gut so. Nun bleibt für mich zum Schluss noch eine Frage. Wie soll ich als unvollkommener Mensch dieses Ziel, dieses Vorbild, so wie Gott im Licht ist, erreichen? So, sei im Licht, so wie Gott im Licht ist. Wie soll ich als unvollkommener Mensch dies erreichen? Und diese Spannung, glaube ich, lässt sich nur auflösen, wenn wir das erkennen, wie das Paulus und Johannes hier in dem Text auch beschreiben. Dieses Moment. So wie Gott im Licht ist, das soll ein Vorbild sein. Das soll ein Vorbild sein für uns, ein klares Ziel gezeichnet von Gott, nach dem wir streben sollen, dieses Vorbild. Sollen wir anvisieren und in dem sollen wir unterwegs sein. Und das ist, die Auflösung heißt, ähnlich zu werden, mehr und mehr. Und auf dieser Erde nicht diese Gleichheit wie Gott anzustreben. Also das können wir nicht erreichen. Wir werden auf dieser Erde, auf dem Diesseits des Himmels, diese Vollkommenheit nicht erleben. Also sage ich mal, wenn es der eine oder andere erlebt, dann bin ich froh und dankbar dafür. Aber ich kann sagen, es wird vieles geschehen von dem, wenn wir im Himmel sind. Was genau geschieht, da werde ich mich auch noch überraschen lassen. In Epheser 5, Vers 1 und 2 spricht Paulus nochmal zu den Kindern Gottes. Nehmt euch daher selbst Gott zum Vorbild. Und das meint er damit. Wenn wir im Licht sein sollen, wie Gott im Licht ist, dann sollen wir uns das als Vorbild nehmen. Zum Schluss möchte ich noch zwei Beispiele sagen, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht, was ich da eigentlich sagen wollte. Frank, ich nehme eine Situation aus der Grundschule raus. Wenn der Lehrer schön Schreibübungen an die Tafel malt, also so war es bei uns, der hat da wunderschön geschrieben, diese Buchstaben zuerst mal einzeln, dann zusammen im Wort, und hat von den Schülern verlangt, sie sollen das jetzt abschreiben. Und ich glaube schon, am Anfang hat er nicht erwartet, dass wir das sofort alles können, sondern dass wir das lernen, dass wir da auch prozesshaft unterwegs sind. Und vor allen Dingen möchte ich dieses Bild nehmen, weil dieses Schönschreiben vom Lehrer, das war das Vorbild für die Schüler. Und das Vorbild, das muss einfach gut sein. Wenn der Lehrer eine Klaue hat, dann können die Schüler nichts davon lernen. Also sie werden wahrscheinlich dann auch die Klaue übernehmen und nicht das gute Vorbild. Also ich möchte die Lehrer an der Stelle vielleicht fast für die Schüler gesehen wie Gott betrachten. Ja, sie sehen eine klare Person, die dieses Schriftbild an die Tafel setzen kann, und dem möchten sie nacheifern. Spaß. Ein anderes Bild von der Sonne. Ich kann nicht in der Sonne wohnen. Nicht nur, weil es dort viel zu heiß ist, ich kann auch nicht in der Sonne wohnen, weil es dort viel zu hell ist. Viel zu grell. Aber genauso ist Gott das Licht. Er ist hier die Sonne und du und ich, Wir können in seinem Licht wandeln, also in diesem Tageslicht, in dem Licht der Sonne. So wie er im Licht ist. Ich glaube sogar, wenn wir uns in diesem Licht aufhalten und bewegen, werden wir mehr und mehr und mehr verwandelt werden in dieses Licht, in dieses Bild unseres Herrn Jesus Christus. Also, nimm dir Gott zum Vorteil, zum Vorbild, nimm dir Gott zum Vorbild und nicht die Menschen. Die Menschen sind außer Lehrer vielleicht nicht so besonders geeignet. Und wandelt nun im Licht Gottes. Amen.